Die Bücher fußen ja auf einem ungeheuren empirischen Fundus. Das sind ja keine Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern da sind hunderte von Rheingold-Studien reingeflossen und ich werte die nochmal auf, um zu gucken, aha, was sagt das über die Gesellschaft, über das Verhältnis von Männern und Frauen, über die Jugendlichen aus, welche Wunschträume haben wir, in die wir uns versteigen, was sind die Probleme, die Gesellschaft durchrüttelt.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln am Platz. Wie geht's Ihnen heute? Wie ist Ihre Lage? Wie ist Ihre Verfassung? Könnten Sie das so genau sagen, wie es Ihnen in diesen Tagen geht? Mein heutiger Gast, Stefan Grünewald, könnte das womöglich, wenn er Sie 2 Stunden lang tiefenpsychologisch interviewt hat. Er führt das Institut Rheingold in Köln, das er selbst gegründet hat, 1987 mit Partnern zusammen, und freue mich sehr, dass er da ist. Die FAZ nennt ihn den Psychologen der Nation und das Handelsblatt hat ihm attestiert, dass er die gesamte Marktforschung quasi auf ein neues, anderes Niveau gebracht hat. Herzlich willkommen, Stefan Grünewald.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir da mal an. Sie sind Tiefenpsychologe. Sie haben also Psychologie an der Uni Köln studiert. Vielleicht können wir an der Stelle auch mal fragen, wie kamen Sie überhaupt auf dieses Interesse an der Psychologie?
Also das stand schon relativ früh fest. Also in ganz jungen Jahren wollte ich Priester werden und dann mit Einsätzen der Pubertät habe ich davon Abstand genommen. Dann hatte ich so eine archäologische Phase und irgendwann mit 15 wusste ich, dass ich Psychologe werde. Und dann hatte ich das große Glück, hier in Köln zu landen, weil es hier mit dem Professor Salber einen tiefenpsychologischen Professor gab, der eine eigene Psychologie entwickelt hat, die morphologische Psychologie, die sehr phänomennah ist, die versucht, die geheime Logik unserer Taten, unserer Gestaltungen und Verwandlungen herauszuheben. Der war noch mit der Anna Freud, mit der Tochter von Freud, befreundet. Also ich habe noch selber ein Praktikum gemacht beim Ernest Freud, beim Enkel von Freud. Also die Ausbildung, die ich hier in Köln an der Uni genossen habe, war erstklassig.
Diese tiefenpsychologischen Interviews sind ja was ganz Besonderes. Sie nennen das, glaube ich, auch, Sie haben das inzwischen gebrandet, das Kernstück Ihrer Arbeit ist das sogenannte Rheingold-Interview. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was das Rheingold-Interview ist.
Ja, also wir nehmen uns 2 Stunden Zeit und es läuft ab, darum sagen wir auch immer sinnbildlich, wir legen Verbraucher, Zuschauer, Wähler auf die Couch. Es läuft ab wie beim Psychoanalytiker, nur wir haben jetzt nicht den persönlichen Gegenstand, sondern es geht um eine Frage, wie wird eine Partei wahrgenommen, wie putzt man, wie duscht man, das heißt, unsere Auftraggeber sind aus der Industrie und wir analysieren Marken oder Kommunikation. Aber um Marken zu verstehen, ist es sinnvoll, den Alltagskontext der Menschen. Und wir eröffnen in der 2 Stunden einen Raum, in dem der Proband alles ausbreiten kann, was ihm zu einem Thema einfällt. Es gibt einen Leitfaden, der jetzt nicht so durchgeorgelt ist mit vielen, vielen Fragen, sondern mit grundsätzlichen Erkenntniszielen. Das Interview ist ein freies Interview und es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, wo der Mensch das Gefühl hat, hier kann er wirklich seine Lebenswirklichkeit, seine Alltagswirklichkeit ausbreiten. Hier wird nicht zensiert, hier wird nicht bewertet, hier ist alles erlaubt. Und interessanterweise in so einer 2-stündigen Forschungsreise haben die Probanden hinterher auch das Gefühl, Seiten ihres Lebens, ihres Alltags in den Blick genommen zu haben, die eher so unbewusst oder automatisiert ablaufen. Also ein Erkenntnisgewinn ist in der Regel bei einem guten Tiefeninterview sowohl beim Probanden als auch beim Psychologen da.
Und was motiviert die, da mitzumachen? Gibt es da eine kleine Belohnung, also finanziell? Oder?
Die Probanden kriegen ein Incentive, in der Regel 40, 50 Euro. Interessanterweise vergessen mitunter die Probanden das Incentive abzuholen, weil sie haben 2 Stunden Psychologen für sich gehabt, ja, und viel über sich und ihren Alltag erfahren, und das ist auch ein Mehrwert.
Ja, ist denn, also ich nehme an, schon die Gesprächsanordnung ist wichtig. Man legt die ja nicht auf die Couch, man sitzt wahrscheinlich irgendwo. Ich habe gelesen, man sitzt nicht mal unbedingt frontal gegenüber, sondern man lässt die sozusagen blickfrei geradeaus sozusagen sprechen?
Ja, es ist ganz gut, in einem 90-Grad-Winkel zu sitzen, sodass man sich angucken kann, aber der Blick kann auch sozusagen frei flottierend sein. Also das ist dann auch schon ein Spezialthema, wie geht man mit dem Blick um. Der Blick kann ermutigend sein, er kann auch zensierend sein. Also da sind unsere Psychologen also auch geschult, wie sie den Blick im Augenblick sozusagen anwenden.
Sind denn die Psychologen, die das Interview führen, eher bemüht, so neutral wie möglich zu sein und nicht wahrnehmbar irgendwie? Oder geht es darum, auch da in den 2 Stunden halbwegs so eine persönliche Beziehung aufzubauen im Gespräch?
Also persönliche Beziehung wäre zu weit, aber es ist so eine wohlwollende Atmosphäre, die einem signalisiert, es ist alles erlaubt und mir ist nichts Menschliches fremd sozusagen. Und der Psychologe hat die Funktion ja selber auch zu spüren, wo wird was eng oder bleiern. Also er ist ja nicht nur jemand, der zuhört, sondern auch ein Instrument, der das Gefühl hat, aha, hier ist was unstimmig, hier blockiert etwas, das ich wieder in Gang bringen muss.
Ist es richtig, dass Sie da auch zum Teil Räume haben, wo so eine Art Polizeischeibe ist, also die nur von einer Seite durchsichtig ist, wo dann zum Beispiel Kunden sich hintersetzen können und zuhören, wenn es um Konsumentenbefragung geht?
Das haben wir auch, das haben andere Institute auch. Also wenn wir Gruppendiskussionen führen, dann gibt es diese Scheibe und die Scheibe verbindet den Gruppendiskussionsraum mit einem Nachbarraum und im Nachbarraum sind dann die Beobachtenden, das heißt die Kundinnen oder Kunden und die Psychologen, die das Ganze analysieren.
Ja. In der Pandemie mussten Sie ja auch sicherlich umstellen auf kontaktlos, sprich Videointerviews. Ging das dann trotzdem gut?
Ja, das ging erstaunlich gut. Wir mussten das vor gut 2,5 Jahren, als die Pandemie losbrach, wollte ja keiner mehr so in einen geschlossenen Raum mit wildfremden Menschen. Und dann haben wir Remote-Interviews gemacht, also virtuell mit Zoom oder Teams. Und interessanterweise, also der Nachteil ist, man hat nicht diese atmosphärische Unmittelbarkeit. Also man spürt die Probanden weniger. Vorteil ist, man hat in der Regel einen unverstellten Blick in den Alltag bzw. in die Wohnsituation.
Ach, man also guckt dann auch noch mehr, man beobachtet, wie die leben und sowas.
Genau, also und die Probanden, je nach Thema, können wir auch sagen, jetzt stehen Sie mal auf, nehmen Sie Ihre Kamera mal mit und zeigen Sie uns Ihren Kühlschrank oder Ihr Badezimmer. Das heißt, die sind in ihrer vertrauten Bastion und das erleichtert manchmal auch das Miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, das ist ja jetzt eine ganz spezielle Form, dass man sozusagen qualitativ forscht, dass sie da Erkenntnisse aus Gesprächen gewinnen. Sonst wird ja häufig auch einfach abgefragt. Man bekommt einen Fragebogen, hakt ab, nennt seine Präferenzen auf die Art und Weise. Das ist also die quantitative Forschung. Können Sie da auch noch was abgewinnen oder ist das für Sie nicht ernst zu nehmen?
Wir haben auch quantitative Tools, die sind aber in einer Ergänzungslogik. Also ein Verstehensprozess ist, glaube ich, nur möglich, wenn man ganzheitlich daran geht, wenn man mit vorurteilsfreiem Blick erstmal die Phänomene zur Sprache bringen lässt. Wenn ich einen Fragebogen habe, also quantitativ, dann präjudiziert ja jede Frage eine Antwortrichtung. Dann enge ich sozusagen das Ausdrucks- und Wahrnehmungsspektrum von vornherein ein. Wenn ich aber nur eine offene Frage stelle, was fällt Ihnen zum Putzen ein oder was fällt Ihnen zu Herrn Scholz ein, dann nimmt das Gespräch Wendungen, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und wird produktiv überrascht.
Ja, 2 gute Themen, Putzen und Olaf Scholz. Auf die wäre ich auch tatsächlich gekommen. Also das eine, ich habe das nämlich schon mal gesehen, wie sie tatsächlich die verschiedenen Putzmittel, die es gibt, die verschiedenen Marken, zuordnen zu bestimmten Typen und einfach erklären, welcher Putztyp passt zu welcher Marke. Können Sie das vielleicht nochmal wiederholen? Ich glaube, die Marke Frosch ist eine, die Sie auch beraten.
Also wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren für den grünen Frosch, also für die Firma Werner und Merz. Bei Putztypen bin ich ein bisschen skeptisch, weil wir sprechen eher von Putzverfassungen. Aha. Also es gibt unterschiedliche Stimmungen, in denen wir auch anders putzen. Also in der Regel haben die Putzenden einen Putzschrank, da stehen 2 oder 3 Mittel. Und je nach Stimmung greift man dann zum General oder zum Frosch oder zum Meister Proper. Interessant ist, dass die Marken, wenn man jetzt die Verbraucher fragt, sich gar nicht so stark in der Sauberkeitsleistung unterscheiden, sondern sie machen unterschiedliche Regieanweisungen, wie man zu putzen hat. Also der General steht dafür, dass man generalstabsmäßig vorgeht, dass man private Bodenoffensiven gegen feindliche Schmutzansammlungen führt. Und das ist vor allen Dingen ein wunderbares Angebot, wenn es mir in anderen Kontexten nicht gelungen ist, Reiten dicht zu machen oder auf den Putz zu hauen oder klare Verhältnisse. Also viele Menschen putzen nicht, weil die Wohnung es nötig hat, sondern weil sie selber das Gefühl haben, sie wollen ihre Wirkmacht sich vor Augen führen. Das war jetzt gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr deutlich. Wir waren von einer unsichtbaren Gefahr umgeben. Die ganzen Corona-Erreger, die können wir ja nicht sehen. Das führte dann zu der Verlagerung. Die Menschen haben gerade im Frühjahr 2020 wie doll geputzt.
Und ausgemistet. Alle haben entrümpelt auch, ne?
Aber erstmal geputzt, weil sie da einen sichtbaren Feind hatten. Also was das Aufräumen war ja nicht feindlich, sondern war so eine Beschäftigungstherapie während des Lockdowns. Aber der General steht für ein sehr martialisches Putzangebot, es wirklich krachen zu lassen. Während der Meister Popper sagt, so ganz so wild muss es gar nicht zugehen, der Oberflächenglanz genügt. Da spielt die Galionsfigur des Meister Poppers eine große Rolle. Der ist markenpsychologisch so eine Doppelgestalt. Er hat einerseits die Glanzseite mit seiner glattpolierten Glatze, andererseits hat er auch so eine leicht schwiemlige Seite. Er trägt ein Muscle-Shirt, hat einen Ohrring, verströmt den dezenten Charme eines Schiffsschaukelanhalters. Und dieses Äußchenkneifen des Meister Poppers ist ein Hinweis, lieber Verbraucher, wir verstehen uns, außen hui, aber wie es in der Ecke aussieht, ist egal. Also da muss es nicht so generalstabsmäßig zu Werke gehen. Ja. Da reicht das propere Blendwerk. Und Frosch geht jetzt noch weiter und sagt eigentlich, siehe die grüne Kröte, die die Packungen auch krönt. Lupenreine Sauberkeit ist eigentlich artenfremd. Die Kröte wohnt im Tümpel. Eine gewisse Modrigkeit gehört zum natürlichen Wohnumfeld hinzu. Man muss gar nicht so akribisch sein, braucht aber auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man nicht so lupenrein sauber macht, weil mit Frosch macht man ja die Umwelt sauber und eine saubere Umwelt ist vielleicht wichtiger als eine saubere Wohnung.
Verstanden. Ist, wenn Sie das so schön analysieren und dem Werner und Merz-Chef vortragen, ist er dann damit zufrieden und sagt, ja, wir fühlen uns da richtig verstanden, ein bisschen modrig, so sauber muss es nicht sein? Oder sagt er, nee, da haben sie aber das falsch verstanden?
Nein, das war damals dann auch für den Kunden überraschend, weil die haben sich eher als ökologisch relevante Marke gesehen. Das ist auch wichtig, aber es war für sie eine neue Perspektive, dass die Putzmarken uns eine Prozessdramaturgie anheimgeben oder anbieten. Und die Prozessdramaturgie von Frosch ist also ein entspanntes Putzen. Und Frosch gibt sozusagen die Lizenz zum Faulsein, weil man ja das kompensiert durch seine Umweltleistung, die man erbringt. Und das führt natürlich dazu, diese Kenntnis, dass man die Kommunikation anders aussteuert. Also der grüne Frosch in der Werbung, der ist nie schweißtreibend mit dem Lappen unterwegs, sondern er steht meistens draußen und guckt in die Natur und freut sich seines Lebens. Und das sind dann auch Marken der Seite Frosch. Ne? Nicht nur, dass da ein gewisses Laissez-faire drin ist, eine Naturverbundenheit, aber auch eine Sinnlichkeit. Die Düfte spielen eine ganz, ganz große Rolle.
Das heißt also, Ihre Erkenntnisse münden dann in neue Kampagnen beispielsweise.
In neue Kampagnen, aber auch neue Produkte. Frosch hat dann irgendwann so Duftflakons entwickelt, wo so Holzstäbchen reinkamen und die konnte man dann im Arbeitszimmer, im Gästezimmer oder wo auch immer drapieren. Und der Raum reinigte sich dann via Duft von selber. Und das war natürlich eine konsequente Fortsetzung dieser Lizenz zum Faulsein, die der Frosch den Verbrauchern attestierten. War ein ungeheurer Erfolg. Der General wäre damit gescheitert, aber der Frosch kann sozusagen dieses Angebot machen. Aber auch viele sinnliche Produkte mit Lavendel, Oleander und also dass das Putzen kein Frohnwerk, sondern auch ein sinnliches Happening wird.
Ja, Sie haben jetzt selber schon Olaf Scholz angesprochen, das fand ich auch interessant. Er hat die Wahl gewonnen. Für viele war das überraschend. Natürlich trug auch dazu bei, dass sich Armin Laschet da selbst unmöglich gemacht hat mit seinem Lacher. Aber Olaf Scholz hatte ja auch eine interessante Kampagne mit Raphael Brinkert, der ihn beraten hat, die auf dieses massive Rot gesetzt haben und diese Vokabel Respekt. Fanden Sie das gut gemacht?
Fand ich gut gemacht. Also der Erfolg von Scholz hatte natürlich viele Faktoren. Sie haben eben schon erwähnt, Laschet hat mit seinem Lacher natürlich sich großen Schaden zugeführt. Aber Scholz hatte auch so ein bisschen den Post-Merkel-Nimbus. Also Merkel war ja eine fürsorgliche Gestalt, mütterlich, wo die Menschen das Gefühl hatten, man kann ihr vertrauen und man kann alle Probleme an sie delegieren, sie macht es schon. Und Scholz hat, sag mal, diesen mütterlichen Aspekt eher in so einer dezenten Väterlichkeit aufgegriffen, hat immer wieder in seiner Ruhe, auch jetzt in der Krise, vermittelt, wir lassen niemanden allein. Er steht für so einen stabilisierenden Versorgungsrahmen. Und Frau Merkel hatte ja immer sehr beruhigende, fast einschläfernde Qualitäten, wenn sie dann in ihren Wahlkampfappellen auch uns eine gute Nacht wünschte. Und diese Beruhigungspille hat Scholz sozusagen auch intus oder verkörpert er auch in starkem Maße. Aber verbunden mit diesem Thema, wir haben eine große Wertschätzungskrise. Ich hatte auch, sag mal, die Ehre in einem, er hatte ein paar Mal einen Soziologenkreis, wo er sich informiert hatte über Zustände in der Gesellschaft. Und da war das auch ein großes Thema, die Wertschätzungsproblematik, die wir haben. Und glaube ich, dieser Respektansatz ist dem geschuldet, dass wir da große Defizite in Deutschland haben. Also viele Menschen fühlen sich nicht gesehen, in ihrer Lebensleistung nicht gewürdigt. Es gibt diesen Kulturstreit, darf man überhaupt noch grillen und Diesel fahren und so weiter. Und viele fühlen sich dann sozusagen in ihrer Lebensweise diskreditiert. Und dieses Angebot, wir sehen euch alle und respektieren euch, ist von daher ganz, ganz wichtig.
Jetzt, das waren jetzt Faktoren, die auch dazu beigetragen haben, dass er die Wahl gewinnen konnte. Jetzt sind wir ja drin, er muss regieren und muss das Land führen in mehreren schweren Krisen, die wir parallel sich überlagernd haben. Eben zuletzt mit dem Ukraine-Krieg und den jetzt auch folgenden drohenden Auswirkungen auf Deutschland, zum Beispiel was die Energie angeht. Reicht das dann aus, so wie er sich da präsentiert hat und wie er jetzt auch agiert? Ist das, wie kommt das überein mit der gegenwärtigen Verfassung der Deutschen?
Scholz wird ja vorgeworfen, dass er manchmal zu zögerlich, zu zaudernd ist. Das wird von den Menschen aber mitunter gar nicht so als schlimm erlebt. Also wir sind ja in einer Zeit, wo eine große Angst ist, gerade nach Kriegseintritt, dass es eskaliert und es in einen Welt- oder Atomkrieg ausartet. Und da ist so diese ruhige Hand, die man verspürt, ist von vielen dann auch gar nicht so kritisch wahrgenommen worden. Mhm. Aber wenn man das Regierungshandeln insgesamt betrachtet, muss man sagen, es ist gar nicht allein die Person Scholz, die durch ihr Naturell naturgemäß natürlich auch etwas im Hintergrund bleibt, sondern ich erlebe da eher ein Triptych schon. Ne? Es ist der Kanzler, der Ruhe suggeriert, der den Versorgungsrahmen weiterhin verspricht. Der Vizekanzler Robert Habeck hat eine ganz andere Position. Er agiert nicht väterlich, sondern so wie ein großer Bruder, der einem darauf hinweist, wie schwer die Lage ist, in welchen Ambivalenzen und Problemen wir uns bewegen. Er markiert allein körperlich so die Schmerzlichkeit des Übergangs, der Zeitenwende, die auf uns zukommt. Aber er bleibt nicht in dieser Schmerzlichkeit stecken, sondern er macht auch konkrete Handlungsanweisungen, schwört uns auf die Opfer, die da kommen, ein und gibt uns auch eine Richtung vor. Und Annalena Baerbock hat in dieser Krise jetzt sowas wie Jeanne d'Arc-Qualitäten. Sie ist klar, sie eckt an, sie sagte, das machen wir jetzt auch. Und sag mal, dieser Dreiklang, der funktioniert in großen Teilen der Bevölkerung ganz gut.
Sie haben jetzt Christian Lindner ausgelassen, den Finanzminister, der ja im Grunde, wo auch gesagt wird, jetzt knirscht es. Und das wird ja auch oft gesagt, eben weil Christian Lindner im Augenblick eben eine Politik macht, die nach wie vor sich an den Klientelinteressen orientiere. Und wenn er sagt, hier Gratis-Mentalität, 9-Euro-Ticket können wir nicht gebrauchen, wie spielt der noch rein in diesem Dreiklang?
Ja, also Lindner hat im Wahlkampf so das innere Kind des Wählers repräsentiert. Also im letzten Wahlkampf spürten wir, die Menschen sind in einem ungeheuren Machbarkeitsdilemma. Sie sehen die ganzen Probleme, das war ja noch vor dem Krieg, die da anbranden, aber sie haben keine Idee, wie sie diese Probleme abtragen und bewältigen können. Und mit Lindner war immer so eine freiheitliche Idee verbunden, wir können unbeschwert weiterleben, weil wir auf technologischen Fortschritt setzen und die technologische Entwicklung wird diese ganzen Probleme sozusagen lösen. Wir können aber in einer relativ unbeschwerten kindlichen Position bleiben. Jetzt in der aktuellen Kriegskrise spielt Lindner keine große Rolle, weil wir haben sozusagen die väterliche Position, den großen Bruder und die taffe Schwester. Aber das sind so erwachsene Haltungen und so dieses Momentum, dass alle Probleme sich auflösen, das zieht im Moment nicht.
Hm. Verstehe. Sie haben auch analysiert, wie die verschiedenen Krisen, nämlich Corona einerseits, dann Krieg, aber auch Klimawandel, im Hintergrund, wie die sich überlagern und wie die unterschiedlichen Logiken folgen und was das mit den Leuten macht. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Also, dass man auch das nochmal auseinander dividiert, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, zumindest für Psychologen, aber Sie sagen auch, wie können dann Unternehmen und Marken darauf reagieren, wie die Leute jetzt unterschiedlich durchgeschüttelt werden?
Also, diese Krisenpermanenz hat natürlich eine Wucht, aber wenn man das psychologisch nochmal analysiert, Sie deuteten es Ihrer Frage gerade an, die Krisen haben unterschiedliche Logiken. Also das, was wir jetzt beim Kriegseintritt erlebt haben, kann man als Eskalationslogik. Da ist eine Krise im Gange, die kann über Nacht zum Flächenbrand werden, zur Zerstörung der gesamten Zivilisation. Das löst eine fast schockartige Wirkung aus. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs waren die Wählerinnen und Wähler wie paralysiert. Das hielt man aber nicht lange auf. Also man starrte immer auf das Handy, hoffte auf eine erlösende Botschaft und guckte aber immer tiefer in den Kriegsabgrund. Und interessanterweise, nur nach 6-7 Wochen, obsiegte so der Versuch, die Normalität zu beschwören, sich wieder in seine Alltagsgewohnheiten zu flüchten und den Krieg weitgehend zu verdrängen. Also diese Eskalationslogik schockt uns, die schüttelt uns total durch. Die ist aber nicht lange aushaltbar und führt dazu, wie wir das jetzt auch den ganzen Sommer erlebt haben, man verschließt die Augen, man verdrängt das Kriegsgeschehen und versucht noch ein paar unbeschwerte Sommertage zu genießen. Die Corona-Krise gehorcht einer anderen Logik. Das ist diese exponentielle Logik. Also Sie kennen das, ne? Es verdoppeln sich immer wieder die Zahlen und ja, ne, es fängt erstmal so harmlos an, aber in dieser Verdopplungslogik wird es immer schlimmer. Das führt nicht zu einem Schock, aber zu einer auch exponentiellen Erregungssteigerung. Also die ganze Corona-Krise war davon bestimmt, dass man sozusagen einerseits gegen die Erreger kämpfte, aber auch gegen die Erregung, die sich sehr schnell hochschaukelte. Die einen schrien nach dem China-Diktat, wir müssen das ganze Leben sozusagen komplett runterfahren. Die anderen sagten, das ist heillos übertrieben, ne? Wir wollen so weiterleben wie bisher. Aber das ist auch Ausdruck dieser exponentiellen Logik, in der wir uns mit Corona befinden, dass das sehr stark sehr schnell zu einer starken Polarisierung führt.
Ja.
Klimawandel funktioniert nochmal in einer ganz anderen Logik. Klimawandel funktioniert in einer linearen Logik, also in so und so vielen Jahren steigt die Erdtemperatur um 1,5 oder um 2 Grad. Das ist psychologisch betrachtet fast beruhigend für die Menschen.
Als berechenbar erscheint
wahrscheinlich. Weil es ungeheuer, genau, weil es, wie Sie sagen, ungeheuer berechenbar ist. Und das ist natürlich trügerisch. Es geht in dieser linearen Logik den Menschen so wie dem Frosch im Mythos. Wenn man den ins kochende Wasser schmeißt, springt er panisch raus. Wenn man den aber ins lauwarme Wasser setzt und linear verkocht, dann lässt er sich auch verbrühen. Mhm. Und das ist das, was wir immer merken, wenn wir die Tiefeninterviews führen, wenn wir dann sagen, jetzt reden wir nicht mehr über Corona oder jetzt reden wir nicht mehr über Krieg, sondern wir reden jetzt über den Klimawandel, dann entspannt sich die Stimmung und dann entsteht fast so ein gelassener Duktus. Und das ist natürlich dieses Tückische, weil wir sind eine Zeit lang in der Linearität auch Krisengewinner, weil unsere Sommer länger sind und wir vielleicht sogar Heizkosten sparen können. Aber auf lange Sicht ist es natürlich gefährlich.
Das ist ja jetzt wunderbar auseinandergenommen von Ihnen. Was fängt man mit diesen Erkenntnissen aber an? Nehmen wir mal jetzt Unternehmen. Richten die darauf tatsächlich jetzt ihre Kampagnen aus, dass sie sagen, wir machen jetzt als Heimwerkermarkt zum Beispiel, geben wir eine Möglichkeit zum Dampfablassen oder so. Ist es das oder wofür nutzen Sie diese Erkenntnisse, die Sie jetzt gewonnen haben?
Ja, das sind natürlich Erkenntnisse erstmal auf einer Metaebene. Ja. Um Unternehmen zu helfen, müssen wir in die konkrete Marktwirklichkeit eintreten. Also wenn jetzt Dampf ablassen, also bei einem Baumarkt muss man verstehen, was treibt den Heimwerker an? Und da gibt es dann unterschiedliche Heimwerkverfassungen oder Heimwerkertypen. Es gibt denjenigen, der zu Hause sozusagen so die ersten Gehversuche macht und von seinem Baumarkt hofft, dass es einfache Lösungen gibt, dass er an die Hand genommen wird. Und da steht zum Beispiel eine Marke wie Obi zu, dass so eine Heimwerkeralphabetisierung durchlaufen wird oder verabreicht wird, ne, dass man Fragen stellen kann, dass man wirklich angeleitet wird, da erfolgreich zu sein. Mhm. Eine Marke wie Hornbach, da geht es um Schweiß, um das Projekt, um den Prozess, um die Sporen, die man sich dabei verdient. Da geht es viel stärker um Dampf ablassen, aber das spricht schon Leute an, die eine gewisse Erfahrung im Heimwerken haben, die aber an ihre eigenen Grenzen, an ihre Leistungsgrenzen auch gehen wollen. Mhm. Und dann gibt es eine Marke wie Baumarkt, die ist vielleicht etwas versachlichter unterwegs, die garantiert, wir haben Lösungen, die dir ein Höchstmaß an Perfektion gewährleisten. Es wird aussehen wie vom Architekten oder vom Fachmann kreiert. Mhm. So schafft jede Marke ihren eigenen Platz und spricht auch eigene Verwenderschaften oder Verfassungen an.
Ja. Jetzt ist der Mensch ja nicht nur Konsument und Wähler, er ist ja auch Bürger und Teil der Gesellschaft. Und das ist ja auch Teil Ihrer Bücher, die Sie geschrieben haben, wo Sie dann im Grunde diese Metaebene, diese Betrachtung, wie tickt eigentlich Deutschland im Augenblick, Deutschland auf der Couch, Köln auf der Couch, solche Bücher, Bestseller. Ist es eher das, was Sie im Augenblick reizt und antreibt, auch in dieser, ja, würde ich behaupten, gefährlichen Situation, die uns bevorsteht, auch gesellschaftlich? Oder ist es nach wie vor das große Interesse, wie kann ich Marken helfen, ihre Produkte besser zu verkaufen?
Das kann man gar nicht voneinander trennen. Wenn wir Marken strategisch unterstützen, dann blicken wir in die Alltagswirklichkeit, dann gucken wir, was passiert da gerade. Und all die Erkenntnisse, die ich in meinen Büchern zweitverwertet habe, kann man sagen, sind ja aus diesen Studien. Also im Kleinen, im Besonderen, im Alltäglichen finden wir die Hinweise, was da im Großen passiert. Und wenn ich jetzt nur noch Bücher schreiben würde, würden die Bücher irgendwann akademisch oder leblos. Dadurch, dass ich mit Herzen bei der Forschung bin und das immer spannend finde, was in den unterschiedlichen Bereichen gerade passiert, das weckt ja auch das Gespür und die Erfahrung von den großen Zusammenhängen.
Hm. Das heißt, die Bücher, Sie haben es eben gesagt, das ist fast eine Zweitverwertung. Sie machen das aber gerne. Bücher schreiben ist keine Qual für Sie, das ist eine Lust.
Zweitverwertung ist vielleicht despektierlich, aber die Bücher fußen ja auf einem ungeheuren empirischen Fundus. Das sind ja keine Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern da sind hunderte von Rheingold-Studien reingeflossen und ich werte die nochmal auf, um zu gucken, aha, was sagt das über die Gesellschaft, über das Verhältnis von Männern und Frauen, über die Jugendlichen aus, welche Wunschträume haben wir, in die wir uns versteigen, was sind die Probleme, die Gesellschaft durchrüttelt. Ja. Aber das wird sozusagen empirisch grundgelegt in diesen einzelnen Studien. Dass das natürlich anstrengend ist, aber auch Spaß macht. Also es entsteht so eine Art Werkstolz, weil man dann für Wochen oder Monate abtaucht und nicht wie im sonstigen Alltagsstress von einem Meeting ins andere und dann ist wieder das. Mhm. Sondern ich mache das zwar nicht die ganze Woche, aber in den Buchphasen versuche ich immer 3 Tage die Woche nichts anderes zu tun, als an diesem Buch zu schreiben.
Haben Sie schon ein neues Projekt vor Augen, buchartig oder?
Ja, ich bin mit Kiepenheuer und Witsch im Gespräch für ein neues Projekt. Darf noch nicht verraten, worum es geht, aber es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich ein weiteres Buch über die politische Situation oder die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland oder widme mich stärker unserem Alltag.
Ja, ich nehme an, Sie müssen nicht mehr groß Werbung betreiben und Akquise, aber natürlich sind solche Bücher und auch Auftritte bei Markus Lanz auch eine Art Werbung für Rheingold, oder?
Das ist eine Werbung für Rheingold. Ich glaube, man muss immer Werbung treiben. Und wir erleben auch jetzt bei Rheingold, wie volatil die Märkte sind. Also als die Corona-Krise ausbrach, haben wir gemerkt, es gab ein paar Wochen wirklich kaum Anrufe, Aufträge, weil man alle waren so mit sich und dem Virus beschäftigt. Dann haben wir so ab Sommer 2020 fast zwei Jahre ein Allzeithoch erlebt, weil man merkte, die Wirklichkeit verändert sich und wir wollen verstehen, was da passiert. Wir hatten so viele Aufträge, wir konnten es kaum abwickeln. Jetzt mit Kriegseintritt merken wir, viele Kunden haben ihre Budgets eingefroren, auf Eis gelegt. Da ist es wieder mau und von daher muss man immer werblich auch unterwegs sein.
Vielleicht können wir an der Stelle mal sagen, wie groß Rheingold ist, wie viele Leute. Sie machen ungefähr 5000 dieser Interviews im Jahr?
Circa, ja, wir haben ca. 50 feste und nochmal genauso viele freie Mitarbeiter, überwiegend die in den Explorationen sind Psychologen. Wir haben eine Rheingold-Akademie, also jeder, der bei uns ein Tiefeninterview macht, geht vorher zwei Jahre an die Rheingold-Akademie, um dieses morphologische Rüstzeug, diese tiefenpsychologische Ausrichtung zu erlernen.
Und woran messen Sie persönlich Ihren Erfolg?
Jetzt, wenn Sie mich persönlich fragen, sind das ganz, ganz verschiedene Fälle. Also es geht darum, ich habe vier Kinder, wie harmoniert die Familie, wie ist die Innigkeit in der Beziehung zu meiner Frau, wie klappt es bei Rheingold? Also da ist man immer in wechselnden Feldern und ich bin immer ganz zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, alle Dinge laufen so und es gibt hier und da dann gerade im Beziehungsleben den einen oder anderen Glücksmoment.
Ja, Sie haben jetzt dieses ganze tiefenpsychologische Wissen und kennen auch eben die Konsumenten-Schablonen und wie die ticken. Beobachten Sie sich dann manchmal selbst und blicken sich über die Schulter, während Sie agieren, oder sind Sie einfach Sie?
Also ich glaube, jeder, auch der Nicht-Psychologe, guckt sich natürlich über die Schulter und so ein bisschen Selbstreflexion schadet ja nicht. Aber es ist nicht so, dass man als Psychologe sich durchschauen kann. Also da ist man auch Opfer des eigenen blinden Fleckes. Es gibt ja dieses Gleichnis von Münchhausen, der sich aus am eigenen Schopf samt Pferd aus dem Sumpf zieht. Das können Psychologen nicht. Also ich habe selber auch eine Therapieausbildung gemacht und alle Jubeljahre, wenn ich merke, bei mir klemmt irgendwas oder ich bin in eine Sackgasse geraten, lege ich mich auch selber nochmal auf die Couch, um mir selber auf die Schliche zu kommen.
Ah ja. Jetzt haben wir in der Corona-Zeit, wir steuern ja jetzt in den dritten Corona-Winter, immer so ein Auf und Ab. Also Schneckenhaus und auch erzwungenes Schneckenhaus und dann aber im Sommer wieder aufatmen. Jetzt kommt dazu, dass eben der Winter uns angekündigt wird, es wird im schlimmsten Fall kalt in den Wohnungen werden. Wir müssen uns einen Pullover mehr anziehen und es wird auf jeden Fall teuer, das kann man jetzt schon sagen. Und man liest ja schon in den Kommentaren Leute, die dann sagen, ist mir aber egal, meine Kinder sollen nicht frieren und die gehen jetzt einen Heizlüfter kaufen und so weiter. Das heißt, es deutet sich eigentlich an, dass dieser Herbst-Winter sehr bewegt werden wird. Wie blicken Sie drauf?
Ich denke auch, dass, also wir sind im Moment noch im Sommer in einer Situation, wo die Selbstvergessenheit des Sommers obsiegt. Also die Menschen wissen, es wird hart werden. Aber sie wollen jetzt, das ist der Tanz auf dem Vulkan, sie wollen es jetzt nochmal knallen lassen, sie wollen jetzt die Sinnlichkeit, die Wärme, die Unbeschwertheit des Urlaubs. Das wird aber sich im Herbst wandeln. Also wir sind ja hier in Köln und das ist so ein karnevaleskes Prinzip. Der Karneval ist ja das Fest der letzten Stunde. Also der Karneval antizipiert, irgendwann schlägt 12 und dann kommt das Aschenkreuz und die Fastenzeit. Und so sind die Menschen jetzt auch unterwegs. Ne? Im Moment leben sie nochmal und lieben sie das Leben, aber sie stellen sich innerlich schon darauf ein, dass es im Herbst und Winter anders wird. Und es werden aber trotz guter Kommunikation von den Regierenden nicht alle mitziehen. Ich sehe im Moment 4 Verhaltensformen, die sich etablieren. Also ich glaube, ein großes Lager, ähnlich wie bei Corona, wird da sparwillig sein, bereitwillig mitziehen, sich einschränken. Es wird in diesem Lager auch so ein Wettbewerbsprinzip gehen. Wer ist sozusagen der beste Sparweltmeister? Man konkurriert damit, wer die findigsten Ideen hat, den Energieverbrauch runterzuschrauben. Kann auch sein, dass das zu einer Sparwächtermentalität führt. Dann gibt es, dass man so andere moralisch abwatscht, weil die immer noch warm duschen oder
ein bisschen blockwartartig.
Da muss man sicherlich aufpassen. Es wird ein zweites Lager geben, das in Trotz und Reaktanz verfällt. Also die trotzen nicht der Gefahr, sondern die trotzen dann der Politik. Und dann entstehen da wieder Verschwörungstheorien. Ist ja alles gar nicht nötig, ist hausgemacht. Und wenn wir dem Putin beipflichten würden, hätten wir die Probleme nicht und so weiter und so fort. Dieses Lager wird es auch geben. Es wird noch
Das ist ja auch politisch verortet, dieses Lager, kann man fast sagen.
Das wird sicherlich von den AfD-Segmenten besetzt werden. Und dann haben wir noch 2 weitere kleinere Lager. Es wird diejenigen geben, die sich das sparen können, weil sie genug Geld haben, indem sie Solaranlagen, Heizungsumrüstungen vornehmen oder indem sie einfach mit einer gewissen Unverfrorenheit die Wärme per Scheck begleichen, die sie sich immer noch zuführen. Und es wird ein kleineres Lager geben, die entheben sich dieses Problems nicht materiell, sondern ideell, indem sie Selbstfürsorge, Selbstpflege, indem sie fast in esoterischer Manier sich warme Gedanken machen und versuchen, mit weniger zwar auszukommen, aber dennoch ihre eigenen Herzenswärme zu spüren.
Ja, das ist sehr interessant. Aber es ist ja auch anzunehmen, dass vielleicht noch nicht jetzt, weil die Abschlagsforderungen kommen zwar jetzt, aber die Nachzahlungen kommen erst viel später. Aber das belastet ja die mittleren Einkommen so stark, dass man jetzt schon liest, es wird jetzt krisenhaft werden für Bevölkerungsgruppen, die das bisher noch gar nicht so kennen. Das heißt, es ist ja auch eine reale Belastung da, abseits der psychologischen Muster, die Sie gerade schön beschrieben haben. Und da gibt es ja auch die Leute, die sagen, das führt zu sozialen Spannungen und vielleicht auch einer Radikalisierung.
Klar, das ist natürlich eine Ebene, die der Kanzler versucht natürlich abzufedern, indem er sagt, wir lassen da niemanden alleine. Aber ich glaube, das ist noch gar nicht vorstellbar, was da an Kosten gerade auf die kleinen und mittleren Verdienenden zukommt. Und das wird natürlich auch zu Spannungen führen. Von daher ist es jetzt auch wichtig, da zu gucken, wie kriegt man da einen sozialen Ausgleich hin, weil das sind ja unverschuldete Härten. Ich glaube, ein bisschen muss man weitergeben, das heizt auch den Sparwillen sozusagen an, aber dieses volle Ausmaß, was da auf die Portemonnaies der Menschen zukommt, das wird sicherlich sozial abgefedert werden müssen.
Ja. Herr Grünewald, ich würde zum Schluss gerne noch einmal kommen auf Köln. Sie haben Köln auch auf die Couch gelegt in Ihrem Buch und haben da schön beschrieben, wie die Stadt pendelt oder die Bevölkerung zwischen dem Wunsch nach Größe und gleichzeitig dem Wunsch nach Gemütlichkeit und das ganz wunderbar ausbalancieren kann auch mitunter. Sie sind nach Köln gekommen, haben Sie gesagt. Sie stammen aus dem Niederrhein, sind Mönchengladbach-Fan auch. Wie erleben Sie, mögen Sie Köln, wie erleben Sie es? Was ist Ihr Lieblingsplatz hier? 3 Fragen auf einmal.
Ja, ich bin ja seit 1980 in Köln und habe natürlich jetzt deutlich mehr Lebenszeit, 42 Jahre hier in Köln verbracht und die ersten knapp 20 Jahre in Mönchengladbach. Köln hat mich damals schon, ich weiß noch, wie ich als 15-Jähriger zum ersten Mal mit einem Schulfreund mit dem Zug nach Köln gefahren bin und dann vor diesem Dom stand und das war für mich so ein Erweckungserlebnis und also ich liebe diese Stadt und lebe auch gerne und feiere auch Karneval und sag mal diese mitunter fast kindsköpfige Unbeschwertheit, die man hier erlebt, aber gleichzeitig so ein tieferes Verständnis, was die Bürger haben, das wird in diesen ganzen Liedern auch deutlich, was das Leben an Tragödien und Schmerzlichkeit und kleinen Aufwallungen mitbringt, das ist einzigartig. Ich glaube, dass Köln für einen Psychologen auch eine wunderbare Basis ist, weil die Kölner selber so nah an der Psychologie gebaut haben. Ne? Davon zeugen, wie gesagt, die Tausenden von Lieder über unseren Alltag, über die kleinen und großen Fisternöllchen, die wir haben. Und Lieblingsplatz habe ich verschiedene. Ich habe lange Zeit am Hansaring gewohnt. Ich finde den Eigelstein, diesen kleinen Platz da mit den Restaurants, da bin ich immer noch gerne. Ich bin aber auch gerne am Rhein oder in der Südstadt.
Stefan Grünewald, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. War sehr erkenntnisreich und hat Spaß gemacht.
Ja, ich habe zu danken.
Wirtschaft Köln am Platz.
Köln verbindet eine fast kindsköpfige Unbeschwertheit mit einem tieferen Verständnis für die wichtigen und eben auch schweren Seiten des Lebens. Wer dieses Thema noch einmal vertiefen möchte, dem sei Stefan Grünewalds Bestandsaufnahme Köln auf der Couch ans Herz gelegt. Untertitel des Buches Die Unzerstörbarkeit der Sehnsucht. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Deren Verlagschefin Kerstin Gleber hier bei Wirtschaft Köln unplugged ja auch schon einmal zu Gast war. In der kommenden Woche erwartet sie hier mein Kollege Manuel Heckel mit einem Gast aus der Reisebranche. Pascal Zahn, einer der Geschäftsführer von Olimar Reisen, wird uns erklären, wie er die kleinen und großen Fluchten aus dem Alltag in Richtung Südeuropa und insbesondere Portugal ermöglicht. Und das unter den nicht gerade leichten Bedingungen der deutschen Flughäfen und vor Ort, wo die Wälder brennen. Mein Name ist Stefan Merks. Ich verabschiede mich und sage bis bald.